Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo, willkommen zu einem weiteren munteren Game Talk. Mittlerweile sind wir bei Episode 8. Wie immer, ich bin nicht alleine hier mit dabei. Heute die eigentlich übliche, beinahe angestammte Konstellation. Ich darf begrüßen den Andy und den Butch. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Heute werden wir es ein bisschen lockerer angehen, also weniger redaktionell, weniger ernst, weniger Neuigkeiten orientiert. Wir haben uns das Thema Spiele durchspielen vorgenommen. Es ist sehr offen, da wird vieles drunter fallen, also was spielt man noch durch, warum spielt man es durch, warum spielt man es nicht durch, Pile of Shame, Steam Sales und so weiter und so fort. Darum möchte ich gleich ohne weitere Umschweife mit der Frage einsteigen, vielleicht gleich mal an Andy gerichtet. Welche Spiele spielst du heute durch? Welche spielst du nicht durch? Oder welche spielst du vielleicht gar nicht? Gibt es da für dich so eine Regel, woran du das festmachst?
Spiele durchzuspielen ist, glaube ich, nicht eine bewusste Entscheidung. Zumindest für mich nicht. Am Anfang steht das Problem, dass ich heute generell viel weniger Neuerscheinungen kaufe als früher. Vielleicht ist das auch etwas sehr Subjektives, weil wenn man jünger ist, dann erlebt man Spielen sehr viel intensiver. Man fiebert da die ganze Zeit irgendeinem Release entgegen.
Ja, total, total, genau, ja.
Und
ja.
Generell hat man auch mehr Zeit, mit einem Spiel erstmal warm zu werden. Wenn ich jetzt mir so anschaue, was für Spiele ich nie beendet habe oder sogar was für Spiele ich gekauft und nie gespielt habe, dann gibt es da so verschiedene Kategorien, würde ich sagen. Es gibt so das bereits erwähnte Spiel, mit dem man nicht so 100% warm wird und dann einfach nicht die Geduld hat, dem länger eine Chance zu geben und dann halt einfach irgendwie aufhört. Und dann gibt es einfach diese Spiele, die man eigentlich sehr toll findet, aber durch irgendwas abgelenkt wird und dann irgendwie vergisst weiterzumachen oder dann bereits ein anderes Spiel angefangen hat. Das ist so, wie ich es grob einteilen würde. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht.
Butch, wie sieht's da bei dir aus? Wie hast du's mit dem Durchspielen von Spielen jetzt mal heute?
Wie du gesagt hast, Andy, das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, welche Spiele man durchspielt. Aber mir ist aufgefallen, dass vor allem in den letzten Jahren für mich immer die Spiele wichtig waren, also ich immer die Spiele durchgespielt habe, die mir die größte Challenge geboten haben. Das ist für mich ein wichtiges Stichwort. Wenn ein Spiel, ja, wenn ich mir da immer nach einem Spiel unter die Kappe schreiben kann, ich habe das Spiel geschafft. Das sind wirklich die Spiele, wo ich dranbleibe. Beispielsweise in den letzten Jahren war das New Super Mario Bros. Wii U, also das 2D Jump'n'Run Spiel. Ist nicht unbedingt so schwer, aber es gibt da etliche Zusatz-Challenges, welche man machen kann. Und irgendwie, weil ich das Spiel so gern gespielt habe, wollte ich dann auch wirklich gegen die 100% hinsteuern. Und das mache ich bei anderen Spielen nicht.
Ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich bin auch der Meinung, dass man sich nicht bewusst entscheidet, ah, das spiele ich dann nicht durch. Eigentlich habe ich zu Beginn ja immer die Ambition, ein Spiel dann auch durchzuspielen, wenn ich es kaufe, weil ich kaufe es ja, um's zu spielen. Vielleicht noch ein Punkt hier wegen gerade neu und modern. Mittlerweile spielen wir ja alle Spiele, die man vielleicht gar nicht durchspielen kann. Jetzt Butch zum Beispiel League of Legends, das kann man ja nicht durchspielen. Halo Multiplayer kann man auch nicht durchspielen. Dann habe ich mir auch noch zwei RTS-Spiele, also Real-Time-Strategy-Spiele gezogen, eigentlich auch nur für den Multiplayer. Kann man auch nicht durchspielen. Also das hat sich sicher auch schon verändert, aber sonst probiere ich doch alles durchzuspielen. Früher oder später. Also es gibt da welche, da bin ich schon lange, lange dran und müsste mal noch beenden. Aber in letzter Zeit bin ich da doch einigermaßen stolz auf mich, was ich da alles abarbeiten, klingt ein bisschen böse, aber es geht in die Richtung, ja, abarbeiten konnte.
Wenn du das gerade erwähnst mit den Spielen, die man nicht durchspielen kann, da stelle ich also wirklich langsam fest, dass ich eigentlich nur einen Platz frei habe oder eineinhalb. Also ich kann wirklich nur den Multiplayer online von einem Spiel und dann noch ein bisschen von einem zweiten spielen, aber mehr geht bei mir nicht. Weil das doch sehr zeitintensiv wird und man braucht ja bekanntlich noch ein bisschen Zeit für Privatleben und Schule und Arbeit.
Ja, das stimmt schon. Und ja, man will ja dann auch nicht 7 Spiele online spielen und ist dann in allen schlecht, sondern konzentriert sich dann halt deswegen halt auf eines oder vielleicht auf 2.
Mir kommt da in den Sinn, es gibt da eine Zwischenkategorie von dem, was ihr angesprochen habt. Online-Games, die man aber beenden kann, in einem gewissen Sinn, nämlich MMOs, die kann man als beendet definieren, wenn man den höchsten Level erreicht hat, wenn man will. Ich weiß nicht, ob jeder das macht, aber das kann man durchaus als durchgespielt betrachten.
Ja, wobei auch da kommt dann ein neuer Boss, kommt dann noch diesen Dungeon, den du noch nicht geschafft hast, dieses Rüstungsset.
Man muss das dann für sich selbst entscheiden, ob man das dann das, was man in dieser Kategorie von Spiel als 100% bezeichnen würde, dann auch noch will. Das vergleiche ich quasi damit, willst du dann bei einem Nintendo-Spiel, wo die Herausforderung meistens im 100% liegt, willst du denn dort noch wirklich diesen letzten Level auch noch mit diesem Sternchen haben in der Statistik? Oder lässt du das einfach? Und das ist dann quasi, willst du bei diesen MMOs noch die perfekte Ausrüstung oder hast du dann genug? Hast du es einfach durchgespielt mit Max-Level?
Da muss ich noch interessant dazufügen, ich habe es irgendwie nie geschafft, bei einem MMORPG so lange dran zu bleiben, dass ich beispielsweise den Max-Level erreicht habe. Also ich weiß nicht, das Prinzip von MMORPG hat mich irgendwie nie ja so ganz gepackt.
Okay, ja, damit hatte ich eigentlich nie Probleme. Also ich habe auch nicht so viele MMOs gespielt. Das war dann Guild Wars 1 und 2. Der erste Teil, der ein bisschen besser war, meiner Meinung nach, der hat nur 20 Level und beginnt dann eigentlich auch so richtig erst ab Max Level, wenn man so will. Also hat da das Ganze schon ein bisschen anders angedacht als beispielsweise da der Genreplatzhirsch World of Warcraft. Und da konnte ich dann also Stunden versenken, aber auch da ist man irgendwie mal durch, wenn man das so nennen will. Dann gibt's noch PvP-Modi, gibt's noch diese Prestige-Rüstung, dann kann man noch eine zweite Skillung ausbauen und dann kann man einen neuen Charakter anfangen mit einer anderen Klasse, andere Rasse und dann beginnt's wieder von vorne. Also wirklich durch zu sein ist ziemlich schwierig. Es gab ja mal die News vor einiger Zeit, dass einer WoW durchgespielt haben sollte. Und da wurde Durchspielen einfach so definiert, der hat da alle Achievements geholt, die es in dem Spiel gibt. Und das, ich habe es nie gespielt, ich weiß nicht genau, wie schwer das ist, aber was ich gelesen habe, das soll also ziemlich, ziemlich, ziemlich mühsam sein. Jetzt, wenn wir einen Blick zurückwerfen, wir werden ja alle älter, aber wir haben auch schon gespielt, als wir noch kleinere Kinder waren. Ich persönlich, ich habe dann ziemlich einen Unterschied bemerkt, was das Durchspielen von Spielen oder rein die Anzahl gespielter Spiele betrifft. Andy, wie geht's dir so? Findest du, dass sich dein Durchspielverhalten im Vergleich zu früher verändert hat?
Es gibt einen sehr wesentlichen Unterschied, nämlich eine Art von ein Spiel nicht durchspielen, die ich nur aus meiner Kindheit kannte und später quasi verschwunden ist. Es gab es nämlich, gerade weil es nicht so Internet gab oder weil man halt einfach ja noch jünger war, dass man ein Spiel einfach nicht geschafft hat durchzuspielen und zumindest einfach sehr viele Jahre das nicht geschafft hat und das dann irgendwann später nachgeholt hat. Ich wüsste da verschiedene Beispiele. Bei Donkey Kong 64, ich habe jahrelang nie den letzten Boss erreicht, weil ich dieses Arcade Donkey Kong nicht geschafft habe. Weil das unglaublich mühsam ist auf einem N64-Controller und einfach weil es quasi ein derart Retro-Spiel ist und so unverzeihlich, das war zu brutal für mich als Kind und später habe ich das dann halt trotzdem geschafft. Es gibt dann noch so andere Beispiele, aber mit der Zeit ist es eigentlich nie so gewesen, dass ich ein Spiel gar nicht konnte, weil ich war dann einfach gut genug, es einfach zu grinden, wenn es sein muss. dafür hat es zugenommen, dass ich einfach keine Motivation hatte oder mich irgendwo ablenken ließ. Da gab es das Problem, ich habe GTA 4 angefangen, aber es hat mich einfach nicht überzeugt. Ich mochte das Gameplay einfach nicht gegenüber den vorherigen und irgendwann habe ich einfach damit aufgehört. Gleiches Problem mit Skyrim.
Okay, das sind dann aber schon recht aktuellere Beispiele. Butch, wie sieht's da bei dir aus? Früher noch so zur Grundschulzeit?
Andy hat es bereits erwähnt, man war teilweise einfach nicht fähig dazu, das Spiel durchzuspielen. Oder was ich auch eine ganz tolle Erinnerung finde, ist, wo ich eben bei Zelda Ocarina of Time einfach nicht mehr weiterspielen wollte, weil ich wusste, ich muss in den Schattentempel und der Schattentempel hat mir einfach zu fest Angst gemacht. Und
geil.
Also, ihr wisst ja, im Schattentempel gibt's diese Hände, die von der Decke runterfallen. Das sind abgehackte Hände. Die ziehen dich dann an die Decke hoch und werfen dich eigentlich wieder beim Tempel raus. Aber das sieht so grausam aus. Also ich konnte nicht mehr weitermachen.
Mein Problem waren da eher die Zombies.
Oje. Ja, ist schon gruselig, wenn es da Nacht wird und dann kommt dann immer noch die Musik bei einem Kampf und dann weiß man, oh Mist, jetzt passiert gleich was, wo ist der, dann hat man schon mal Angst. Ja, kann ich doch nachvollziehen. Was bei mir noch war, und das ist jetzt noch nicht erwähnt worden, ich habe früher wohl mehr Spiele durchgespielt und zwar nicht nur, weil sie mich irgendwie mehr begeistert hätten oder so. Wie gesagt, die waren ja früher wohl eher schwieriger, sagt man zumindest. Heute soll ja alles einfach geworden sein. Nein, der Punkt war mehr, früher, da gab's ein Nintendo 64 Spiel zum Geburtstag und dann noch eines zu Weihnachten, also zwei neue N64 Spiele pro Jahr. Also so wenn's viel zum ging. Spielen hatte man da einfach nicht. Also was macht man? Man spielt halt, was man hat. Also daraus folgt dann entsprechend, dass man eben nun mal das durchspielt, was da bei einem zu Hause liegt.
Besonders wenn man nicht irgendwie ältere Geschwister hatte oder so, wo man all Zeugs abbekam.
Man kann einfach auf nichts ausweichen. Also spiele ich halt mein Super Mario 64, bis es halt einfach mal fertig ist. Weil was anderes gibt's halt eben nicht, außer man kann vielleicht von Freunden noch welche ausleihen und so weiter. Das ist natürlich immer noch so eine Möglichkeit, die es damals noch gab und heute ausstirbt.
Und ich fand halt Super Mario 64 als Kind auch schwer genug, dass ich Jahre gebraucht habe, alle Sterne zu sammeln.
Eben auch, man spielte auch Spiele durch, die man eigentlich gar nicht so gut fand.
Ja, absolut. Also man spielte auch einfach so, gerade wenn man es dann selber gekauft hat, was ja schweineteuer war gefühlt, gerade wenn man bedenkt, dass man ja kein Geld hatte, dann musste man ja den Kauf irgendwie vor sich selber rechtfertigen und dann musste man sich schon dadurch zwingen. Also würdet ihr mir vielleicht zustimmen, dass ihr früher die Spiele eher durchgespielt habt, als ihr das so heute und in den letzten Jahren noch gemacht habt?
Auf jeden Fall.
Ja. Definitiv, ja.
Jetzt vielleicht Unterschiede dafür wäre noch interessant. Ich habe es schon kurz angesprochen. Früher hatte man kein Geld. Entsprechend gab es halt die Spiele nur mal zum Geburtstag oder nur mal halt auf Weihnachten oder irgendwie sowas. Ich denke, das ist doch sicher mal ein Grund. Weil man einfach keine Spiele hatte, musste man die durchspielen. Dann, wir haben es in der Vorbesprechung schon kurz ein bisschen angesprochen, wie es vielleicht dann auch noch war mit den Spielepreisen. Ich bin der Meinung, dass die früher auch ein bisschen teurer waren als heute noch und das macht dann natürlich auch wieder ein bisschen was aus.
In der Schweiz könnte das Ganze sogar noch einiges deutlicher gewesen sein. Für einen N64 Release, insbesondere für die größeren Titel, ich habe mir damals Majora's Mask gekauft, hat man bei Release 120 Franken gezahlt und der Preis ging auch nicht merklich runter, ja, wie wir das ja bei Nintendo kennen.
Also 120 Franken sind Stand heute irgendetwas über so um die 110 Euro, also doch ziemlich viel, gerade im Vergleich zu Spielen, was sie heute kosten. Also heute zahlt man nicht mehr so viel für ein neues Spiel, also nicht für eine normale Edition. Und dann denkt man noch, dass das Geld früher vielleicht ein bisschen mehr wert war. Krass.
Ja, also das ist schon, zeigt aber auch, wie die Industrie eben doch noch mehr zu einer Massenindustrie geworden ist. Nintendo hatte damals noch Cartridges, also mussten Platinen für die Spiele produzieren. was sich nicht so als wirtschaftlich erwiesen hat. Der Wechsel zur CD ist eigentlich der logische Schluss.
Ja, ja.
Auch verstärkt sich das Ganze jetzt beispielsweise vielleicht auf ganz Europa gesehen oder zumindest in der Schweiz. Wir haben vorhin kurz die Preise in den USA recherchiert und dort waren die Preise dann nicht ganz so deutlich anders. Effektiv, die Preise sind jeweils höher gewesen, früher.
Also deutlich anders in den USA zu heute, nicht zu uns. Zu uns waren sie da krass anders, früher schon und eigentlich teilweise auch, ja, heute ein bisschen weniger zum Glück. Wegen Globalisierung und so weiter und ich kann mir meine Steam Keys ja überall kaufen und dann normalisiert sich das mittlerweile ein bisschen irgendwie fair.
Steam ist ein wichtiger Faktor.
Genau, Keys Steam, also Steam Sales ist, wenn es ums Spiele kaufen und dann nicht spielen geht, wohl so eines der großen Stichworte. Humble Bundle möchte ich da auch mit reinnehmen, ist da auch ganz wichtig.
Ich muss mich da wirklich mal outen. Ich habe fast keine Steam-Sammlung und ich bin unterdessen fast froh, dass das so ist, weil ihr sagt, bei Steam stapeln sich dann die Spiele, welche man teilweise auch wirklich günstig bekommen hat, die man dann aber auch nie spielt. Ich bin halt wirklich ein Sammler. Mit dem Sammeln geht das physische Objekt der Spiele einher. Deswegen kaufe ich mir fast keine Spiele auf Steam. Außer wenn zum Beispiel einige Kollegen sagen, ja, wir wollen das Spiel spielen, das gibt's auf Steam. Wir können doch das zusammenspielen. Dann schlage ich auch mal zu.
Habt ihr so eine Rechtfertigung für Steam, auch wenn ich selbst auch nicht so Fan bin von digital, nämlich das, dass halt die meisten Spiele dort, die ich interessant finde, nur so released werden können.
Also Stichwort Indie.
Indem ich sie kaufe, ermögliche es, dass solche Spiele überhaupt erst verkauft werden können.
Wenn du von Indie-Titeln sprichst, ich habe ja sogar Journey als Disc-Variante gekauft und finde das super, ja, dass ich mir das ins Regal stellen kann.
Man muss das supporten, wenn die solche Indie-Spiele dann physisch releasen. Das machen sie meistens nur, wenn es sehr erfolgreich ist. Oder halt, wenn es irgendwie ein mit Crowdfunding gemacht wurde und dann gibt es irgendwie noch als Bonus, gibt es irgendwie eine physische Version oder so. Das sieht man ja auch noch oft.
Ja, ja. Aber
meine Steam-Sammlung ist auch nicht so typisch vielleicht, weil ich benutze Steam eigentlich nur für Indie-Games.
Also meine ist da ziemlich lange. Ich habe da aber nicht irgendwie Spiele gekauft und dachte, ja, die spiele ich jetzt gar nie. Der Grund dafür ist mehr so in einem Humble Bundle, da interessiert mich vielleicht ein Spiel. Das kaufe ich dann quasi günstig und bekomme dann noch vier dazu, die ich nie spiele.
Ja, das mache ich eben nicht so bei Humble Bundles. Die kaufe ich effektiv nur, wenn mich die meisten Spiele auch interessieren und es keine gibt, die ich schon habe.
Ich habe da beispielsweise auch mal was gekauft, nur wegen dem Soundtrack eines Spiels. Alan Wake war das. Weil es war dann irgendwie, ja, komm hier für ein paar Dollar. Dann hast du halt den Soundtrack immer noch günstig gekauft und die Spiele bekommst du auch, ob sie dann spielen willst oder nicht. Steam Sales hingegen war ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß da eigentlich bei den großen Spielen schon, welche ich möchte und die kaufe ich dann ganz gezielt. Also die Chance, dass dann Steam Sale, Summer Sale kommt und ich da durchklicke, ach, das wäre doch mal was, das kaufe ich mir jetzt für 40% günstiger. Sowas kommt bei mir sehr wenig vor.
Das ist dafür die Art, wo ich die meisten Steam-Spiele kriege. Ich bin da ein klassisches Opfer des Steam Sales. Ich habe da einfach so meine Wishlist, eine ellenlange Liste an irgendwelchen Indie-Sachen und die gehe ich dann einfach durch, ob da irgendwas nur die Hälfte kostet und tue die nach und nach abarbeiten mit Sales.
Okay, ja, so eine Wishlist habe ich auch, aber da sind nur etwa 3-4 Titel drin und dann kommt dann irgendwie mal die Mail, jetzt neulich gleich wieder, hey, Evolve ist jetzt 40% günstiger und dann kaufe ich es doch nicht.
Und naja, das bin ich, aber ich hab's seltsamerweise das Glück, sehr oft Spiele geschenkt zu kriegen.
Oh, cool.
Ja, als Streamer ist man da vielleicht noch eher Opfer.
Definitiv.
Ist heute natürlich auch, je nachdem, von wem das kommt, einfacher oder schwieriger geworden. Also von vielleicht Gamern unter sich Spiele schenken, die wissen, wie es geht. Das ist einfacher. Für vielleicht Eltern wurde es ein bisschen schwieriger, Spiele zu schenken. Vielleicht noch wegen dem Sammeln, da ist mir noch sowas in den Kopf gekommen, ja, ich kaufe es nicht auf Steam, weil ich will da eine Boxed-Version. Ja, okay, aber wenn man dann natürlich die Boxed-Version kauft und das eigentlich nur eine Hülle ist mit einem Download-Key drin, dann denke ich mir dann, ach komm, da auf diese Hülle, die im Regal steht, ohne irgendwas Wichtiges drin oder ohne eine CD drin, die wiederverwertbar ist, weil eh nur der Key zählt, ja, verzichte ich lieber auf die Box und kauf's mir online günstiger.
Wenn ein Spiel quasi auf eine Art released wird physikalisch, dass man sowieso irgendwie es nur spielen kann, wenn irgendwelche Server noch on sind und so, und man dann einfach weiß, wenn die irgendwann nicht mehr on sind, dann muss man sehr kreativ sein, es noch spielen zu können, dann nein, dann braucht man das nicht. Dann muss man sich fragen, ob man das Spiel überhaupt will.
Ja, bei mir ist natürlich das Ganze auch ein bisschen in die Wiege gelegt, also nicht bei der Geburt, aber zumindest bei der Geburt von Nerdy by Nerds. Ihr habt vielleicht auch schon Bilder von unserem Hauptquartier gesehen. Dort sammeln sich einerseits eben Spiele an und dort mache ich auch meine Sammellust Freude. Ja, persönlich glaube ich, kommt meine Sammellust eher von der Seite vom Film. Ich habe mir selber wohl irgendwann den Anspruch gestellt, ich möchte eine Filmsammlung, die zumindest den Anspruch hat, alle wichtigen Filmperlen zu enthalten. Musste aber schnell feststellen, dass das eigentlich nicht möglich ist, weil das dann zu teuer kommt, aber ich wollte eine Sammlung, welche ich ansehen kann und sagen kann, ja, ich kann noch im Atomkrieg meine Filme schauen. Ja, und wenn wir es gerade vom Sammeln haben, ich frage mich, was kauft ihr euch noch bei Release? Und ich habe jetzt gerade in der Hand das frisch rausgekommene Splatoon. Und ihr kennt doch das, wenn ihr das Spiel öffnet
und dann und dieser Plastik Geruch von entfernt. Plastik, ja.
Also diese, wie soll man das beschreiben? Es ist ja auch teilweise neu, ja. Unterschiedlich. Ups.
Ein Live-Audio-Unboxing.
Das ist jetzt nur für Nerds.
Also, ganz wichtig, ich habe gerade festgestellt, hier ist eigentlich nur ein sehr kleines Manual enthalten, aber der eigentliche Geschmack von einer Hülle stammt vom Manual.
Ich hoffe, du meinst Geruch.
Wusstet ihr das?
Ah ja.
Das Manual, also die Farbe oder der Druck vom Manual ist wirklich maßgeblich für den Geschmack, welcher euch entgegenkommt, wenn ihr das Spiel öffnet.
Okay, ja, aber das stirbt
ja
auch.
Das ist ja heute immer, das stirbt aus und das ist ja eigentlich recht schade.
Ja, weil sie ja die Bäume schonen wollen, ja, wer es glaubt.
Ja, darum geht's, klar.
Ah ja, genau, wegen Sammeln. Also ich möchte da zum Sammeln noch einen eigenen Podcast machen. Aber um das mit Spiele kaufen zu verknüpfen, wie viele Spiele kauft ihr eigentlich einfach nur für die Sammlung, ohne sie dann wirklich zu spielen oder schon bewusst ohne sie zu spielen? Also ich habe ja eine Final Fantasy Spiele-Sammlung, also bezieht sich meistens auf die Hauptteile, aber mittlerweile auch so Nebenteile. Und da gibt's wirklich viele, da weiß ich, das werde ich nicht spielen. Also ich werde mir vielleicht jetzt das Remake vom Remake von 10 und 10.2 auch für die PS4 nochmal kaufen, werde ich wohl nicht spielen und so weiter.
Was, es gibt ein zweites 10, das ist nicht wahr, oder?
Ja, ich war auch schockiert, aber vielleicht spiele ich ja 10.2 auf der PS4 durch. Ich habe ja 10.1, wenn man so will, auf der PS3 noch im Remake gespielt, sehr empfehlenswert übrigens. Aber ja, viele Final Fantasy Spiele, die kaufe ich wirklich einfach nur, um sie zu haben, und spiele viele nicht durch.
Bei mir kommt noch hinzu, dass ich Spiele nur wegen Speedrunning kaufe, eine bestimmte Version, die optimal ist für ein Spiel, und die suche ich dann. Aber ich nicht immer, weil bei N64 habe ich so den Anspruch an mich, dass ich immer auf N64 runnen will und nicht auf Virtual Console. Ich sage, wenn man auf VC runnt, ist man ein V-Cheater. Aber ich nehme dann immer die schnellste N64-Version.
Okay.
Und jetzt habe ich gerade wieder rausgefunden bei einem Rennspiel, bei Wave Race 64, dass die japanische Version, die ich mehr zufällig erhalten habe, gar nicht die beste ist, sondern man muss irgendwie den zweiten japanischen Release haben, weil der weniger Lag hat und optimierter ist. Also muss ich mir den jetzt holen. Nicht, dass ich das je gemacht hätte, aber Speedrunning verlangt es.
Ich möchte hier kurz auf die Shownotes aufmerksam machen. Ihr findet die Shownotes zu diesem Podcast auf gametalk.fm/Spiele durchspielen. Wenn euch jetzt das irgendwie zu mühsam ist und ihr das auf einem einigermaßen smarten Gerät hört, solltet ihr das auch in den Shownotes auf eurem Gerät finden. Da ist dann der Link drin, da könnt ihr draufklicken und dann landet ihr direkt auf der Homepage bei den Shownotes zu dieser Episode. Da dann natürlich wie immer alles, was ihr wissen müsst zu uns und natürlich auch weitere Links zu allem Besprochenen hier im Podcast. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bestimmtes Thema ansprechen, was mit Spiele durchspielen oder Spiele eben nicht durchspielen ganz stark zusammenhängt. Das ist dieser berühmte Stapel der Schande, der Pile of Shame. Einfach mal kurz zuerst in die Runde gefragt, wie viele Spiele umfasst der Pile of Shame? Also da reduzieren wir mal auf Spiele, die ihr wirklich spielfertig bei euch zu Hause habt. Und jetzt mal so wirklich die wichtigen, die ihr wirklich mal noch durchspielen wollt. Wie viele Titel sind es da bei euch noch, Andy?
Einer der bekanntesten Titel, den ich angefangen und nicht beendet habe, ist das Metal Gear Solid, also das der 3D-Teil, der erste, der für PlayStation kam. Ich habe den in 2 Versionen angefangen und nicht weitergemacht. Ich habe ihn für Original PlayStation und für das GameCube Remake, das Remake, das Kojima hasst, beide angefangen und nicht beendet. Und es hat hauptsächlich mit Ablenkung oder so zu tun, aber ich habe es auch nicht lang genug gespielt, dass ich so richtig mitgerissen wurde. Weil so diese Art Spiel normalerweise nicht das ist, was mein absolutes Lieblingsgenre darstellt. Das heißt, ich brauche dadurch schon etwas Zeit. Das ist so vielleicht das bekannteste Beispiel meines Pile of Shames.
Okay, aber dann, wenn da nur ein Titel davon wirklich wichtig ist, dann bist du ja schon sehr, sehr gut.
Oh, nein, es gibt noch genug. Dann gibt es noch diese 2, die ich erwähnt habe. Am Anfang, dass ich GTA 4 und Skyrim einfach irgendwann nicht mehr Lust hatte, einfach weil sie mir gameplay-mäßig nicht so gefielen. Und ich in beiden Fällen quasi das gleiche Verdikt habe, nämlich, dass sie für sich genommen gute Spiele sind, aber sie sind keine guten Teile ihrer jeweiligen Franchises. Zumindest nicht so, wie ich es erwarte. Und deswegen ist es bei denen so gekommen. Und ich habe mal das erste Mass Effect gespielt und war absolut begeistert von dem Spiel. Aber ich hab es gebraucht gekauft und festgestellt, dass die Disc fehlerhaft ist. Und dann habe ich es zurückgegeben und habe es dann seither einfach irgendwie nie gefunden und danach irgendwann nicht mehr dran gedacht. Und dann habe ich eben auch noch mich vertraut gemacht mit den Sequels und festgestellt, dass die mir sehr, sehr viel weniger gefallen als der erste Teil, weil sie quasi alles vom Gameplay ändern, was ich gut fand beim ersten.
Oje.
Und so ist es gekommen.
Ja, Butch, wie hoch ist dein Pile of Shame an Titeln, die du bei dir hast, die du besitzt und wirklich mal noch spielen willst?
Der Pile of Shame grundsätzlich von den Spielen, die einfach unfertig gespielt bleiben, der ist wahrscheinlich so groß, der steht nicht mehr, weil er einfach instabil ist. Das liegt natürlich eben ein bisschen daran, dass bei mir ja dieses ominöse Hauptquartier situiert ist und ich dadurch auch einen gewissen Bestandteil von Spielen habe, der gespendet wurde gewissermaßen von...
Ausgeliehen.
Von Fans, oder?
Das ist keine Spende, das ist ausgeliehen.
Von euch sind sie natürlich ausgeliehen, aber es gibt da ab und zu einfach plötzlich irgendwie mal eine Tasche voll PS2 oder 3 Spiele. Also es hat schon mal gegeben, dass da irgendwo der Fonso oder so jemanden kannte, der diese Spiele nicht mehr wollte.
Übrigens auch an euch, wenn ihr Spiele habt, die ihr einfach nur mir verschenken wollt, redaktion@gametalk.fm.
Wir nehmen sogar die Gold-Cartridge von Nintendo World Championship, also mit schweren Herzen.
Der Pile of Shame ist bei mir dadurch auch groß, dass ich zum Beispiel einige Xbox 360-Spiele habe, die ich nicht mehr durchspielen möchte, einfach weil ich die Konsole gar nicht erst anstellen möchte. Die ist zu laut, die ist einfach, also habe ich schon Angst, dass die wieder einen Herzinfarkt bekommt.
Oh, ja, ja.
Und die Qualität ist natürlich auch schlechter. Also ich sag mir, ich habe ein Red Dead Redemption auf der 360. Eigentlich auf lange Zeit möchte ich das, wenn ich es durchspiele, auf die PS3 oder auf dem PC spielen.
Ja, ja, oh, das habe ich fast noch vergessen. Das wollte ich auch schon immer mal
spielen. Oder das obligate Remaster.
Ja, das finde ich dann aber wieder gut. Das gibt einem manchmal so wieder die Möglichkeit, so eines, das man verpasst hat, dann in ein bisschen schöner nochmal zu spielen.
Oh, Remaster, das wäre auch ein Thema für sich.
Oh ja.
Also zumindest meine Philosophie oder meine Strategie für die Zukunft ist, ich spiele oder ich kaufe mir fast nur noch Titel von Nintendo oder Wii U Spiele. Einerseits dadurch eben, das war auch schon Thema, also dass die Spiele von Nintendo einfach, wenn sie released werden, fertig sind und wenn sie released werden, einfach auch das bringen, was sie versprechen und auch wirklich lange in der Entwicklung waren. Andererseits dadurch, da bin ich wohl anders als ihr, ich habe schon lange nicht mehr einfach ein Singleplayer-Spiel alleine durchgespielt. Ich habe das Hauptquartier bei mir, ab und zu seid ihr dabei, dann spielen wir was zusammen. Und auch sonst, ich bin da irgendwie mehr der kommunikative Typ. Ich spiele einfach gern mit anderen zusammen, sei das in meinem Multiplayer oder eben einfach, wenn man ein Spiel zusammen testet oder anspielt. Und bei diesen Nintendo-Spielen ist einfach das Zusammenspielen immer gleich mit einprogrammiert. Und das ist für mich wirklich der Hauptgrund, dass ich mir diese Spiele hole.
Ja, meine Liste, mein Pile of Shame, ich habe das vorhin noch kurz durchgeschaut. Ich bin da vors Regal gestanden und habe das ein bisschen überblickt. Und ich habe mich da wirklich nur auf die wirklich wichtigen Titel, die ich wirklich durchspielen will und muss, konzentriert. Und ich bin da auf eine erfreulich tiefe Anzahl von neuen Spielen gekommen. Star Fox 64 für den DS, Ocarina of Time für DS, Majora's Mask für DS, Bravely Default für DS, dann Final Fantasy VII, da habe ich die PS1-Version zu Hause, Silent Hill 2, da habe ich ein Remake für die PS3, Ni no Kuni wäre noch ein Titel, der liegt jetzt nicht direkt bei mir, aber der ist verfügbar, ich weiß, der liegt irgendwie im Hauptquartier und so weiter. Portal 2, das gleiche. Und dann noch Conker's Bad Fur Day für den Nintendo 64. Also alles große Sachen und die muss ich wirklich irgendwann noch durchspielen.
Es sei dir entschuldigt, dass du die 3DS-Remakes nicht gespielt hast, weil sie sind nicht wirklich anders genug, dass man das sich schämen muss.
Ja, das Peinliche ist, ich muss es jetzt ja erwähnen, ich habe das Ocarina of Time und Majora's Mask und eigentlich auch Star Fox, also all diese 3DS-Titel, die ich eben genannt habe, auch im Original nie durchgespielt.
Da würde ich sogar das Original bevorzugen. Gerade im Fall von Star Fox würde ich dem Original jederzeit den Vorzug geben, weil es dieses geniale Voice Acting hat, das nicht übernommen wurde.
Voice Acting, also soweit ich weiß, kann man zwischen Sprache und blablabla wechseln.
Diese Sprache gibt es nur in der PAL-Version aus irgendeinem Grund. Aber was legendär ist, ist das englische Voice Acting. Also man findet diese Zitate die ganze Zeit im Internet. Es ist ein Kult daraus entstanden.
Okay. Ja, das hätte Lylat Wars wäre es ja dann für den 64 hierzulande. Das habe ich auch noch. Ich glaube, das liegt auch im Hauptquartier. Müssen wir mal wieder ausgraben. All diese Pile of Shame Besprechungen macht mir irgendwie gleich wieder Lust, die alten Spiele rauszuholen.
Gruppentherapie quasi.
Bei Majora's Mask 3D haben sie dumme Änderungen gemacht und die Bossfight schlechter gemacht, einfach als Hinweis.
Ja, da habe ich auch so eine komische Special Edition. Die habe ich, glaube ich, noch nicht mal ausgepackt. Das ist ja dann auch ganz schlimm, die Spiele, die man gar nicht spielt und gar nicht auspackt. Einfach, ich habe mir zum Beispiel schon PS4-Spiele gekauft, ohne bis jetzt selber hier bei mir privat eine PS4 zu haben.
Das ist ja ganz peinlich, wenn man sich dann so eine Limited Edition oder sowas holt. Also ich habe eine Komplettsammlung dieser Limited Edition von Metal Gear gekauft für die PS3, wo alle Spiele mit drauf sind. Und das habe ich mir auch schon damals fast bewusst so gekauft. Ich wollte einfach, ja, ich wusste, das wird die beste Version sein auf sehr, sehr lange Zeit, in welcher die Spiele erhältlich sind. Und ja, bevor das irgendwo vergriffen ist, dann nehme ich mir das mal.
Ja, ich habe mir auch schon Final Fantasy Type-Zero HD schon gekauft, das Remake für die PS4. Einfach weil, ja, ist Final Fantasy, muss ich sowieso haben. Habe ich noch keine PS4, spielt keine Rolle, aber die Steelbook Edition war gerade irgendwie 20% vergünstigt auf Amazon.
Ich habe die Zelda Collector's Edition für GameCube ganze dreimal, aber wenn ich das Spiel zocken will, also eines der Spiele dort, dann spiele ich es auf den Originalplattformen. Trotzdem, ich wollte die einfach haben.
Warum hast du die dreimal gekauft?
Also es ist so eine Collector's Edition, die es damals nur gab als Club Nintendo Prämie. Und ich habe die einfach nacheinander alle mir geholt aus dem Internet, weil ich es cool fand, die zu besitzen. Eine davon ist sogar noch verschweißt. Ich habe die amerikanische Version, ich habe die deutsche PAL-Version und ich habe die englische PAL-Version. Ich bräuchte noch die japanische.
Gut, also ich denke, wir müssen dann irgendwie ziemlich zeitnah mal noch einen Podcast zum Sammeln machen, wo wir da ein bisschen genauer dann auf diese Schätze eingehen können. Damit möchte ich langsam hier den Deckel drauf machen. Am Schluss noch der Hinweis, Game Talk FM, da findet ihr alle nützlichen Infos über den Podcast, da findet ihr Shownotes, da findet ihr vergangene Episoden zum Nachhören. Da findet ihr übrigens bei den Episoden auch gleich den Player zum Online-Hören, damit Kapitelmarken, finde ich noch ganz praktisch. Wenn ihr aber nicht alles online hören möchtet, übrigens, uns kann man abonnieren, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, gibt es da auf der Seite einen hübschen Abonnieren-Button. Da einfach draufklicken, da könnt ihr den Dienst eurer Wahl wählen und dann bekommt ihr die neueste Episode immer automatisch. Das Ganze natürlich völlig kostenlos. Gut, dann bedanke ich mich hier bei Andy und bei Butch für das muntere Mitplaudern.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Immer wieder cool, ja.
Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen über jegliches Feedback, motivierende iTunes-Bewertungen und so weiter. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich so auf den Kalender gucke. Könnte da irgendwie E3 vielleicht noch ein Thema sein zwischendrin? Wir werden sehen. Hab eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.
Ciao zusammen.
Bis zum nächsten Mal.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.